Ja, es ist schön, wieder da zu sein. Und ja, als ich heute Morgen so im Gottesdienst war, dachte ich, ja, schön. Und wo vor allem so viele Kinder da waren, weil das ist so die Herausforderung, vor der unsere Gemeinde jetzt in Mundeking ein bisschen steht. Wie holen wir die Kinder ab? Wir haben so ein paar Kontakte zu einigen Kindern. Und das ist unser neuestes Projekt, nachdem der Gottesdienst jetzt gut läuft und das alles so passt. Haben wir uns vorgenommen, den Kindern ein spezielles Programm zu geben. Anfang hieß es ja, wir sollen das in der Predigt mit einarbeiten, dass die Kinder auch irgendwo abgeholt werden oder irgendwo ihren Teil haben. Aber ich muss sagen, das haben wir vielleicht nicht so gut hingekriegt. Aber ja, wir sind eben auch nicht perfekt. Und jetzt ist es so, dass wir speziell alle 14 Tage einen speziellen Kindergottesdienst machen. Und also diejenigen, die für uns beten, können vor allem dafür beten, Herr, dass wir die Kinder wirklich gut abholen können, dass wir ihnen ein tolles Programm bieten können, dass sie auch schon in ihrem Alter, das ist so die Gruppe 10 bis 12, 13, die wir momentan haben, dass wir die entsprechend bedienen können. Genau. Und die andere große Herausforderung, vor der unsere Gemeinde Mundeking steht, oder das ist, wir machen uns zurzeit auch Gedanken über die Gaben des Heiligen Geistes und wie können wir die ins Gemeindeleben einbauen, dass wir auf der einen Seite den Geist nicht betrüben oder behindern, aber auf der anderen Seite, dass alles in einer gewissen Ordnung abläuft. Das sind so momentan so die Sachen, was wir uns auch als Älteste momentan bearbeiten und drüber nachdenken. Und ich finde das ganz toll. Wir haben den einen oder anderen in Mundekingen, der auch immer wieder so, ja, Prophezeien oder Weissagungen oder sowas hat. Oder auch manchmal Träume, sind es auch Träume, die dann weitergegeben werden und die dann auch manchmal wirklich so treffend sind, dass die Gäste, die da sind, ja wirklich schon abgeholt werden können. Also das ist, finde ich, schon eine Sache, wo ganz toll ist, wo Gott, der ja jedes einzelne Herzen kennt, genau in diese Situation manchmal hineinsprechen kann. Ich möchte euch Mut machen, dass auch da bereit seid, zu wagen, Schritte zu wagen. Genau. Ich möchte zu Beginn noch mit uns beten. Danke, Herr Jesus, dass du uns nahe sein willst, dass du uns begegnen möchtest, dass du ja jedes einzelne Herz hier kennst und weißt, was es braucht. Und ich danke, Herr, dass du mir jetzt Weisheit gibst, das entsprechend rüberzubringen, was du sagen möchtest. Amen. Genau. Ich möchte da weitermachen, wo ich das letzte Mal quasi aufgehört habe. Vielleicht kann sich der eine oder andere noch daran erinnern. Und zwar ging es um die beiden Reiche, in denen wir leben können. Zum einen das Reich der Welt und dann das Reich Gottes unter Gottes Herrschaft. Und da haben wir so angeguckt, was es da für Unterschiede gibt, was nach welchen Maßstäben die Welt lebt und nach welchen Maßstäben die im Reich Gottes leben, was da für Unterschiede sind, welche Berufungen wir haben oder auch welches Bürgerrecht. Ich finde das ganz klasse, dass wir als Christen ein himmlisches Bürgerrecht haben. Und dieses Bürgerrecht kann uns nicht aberkannt werden, nur weil wir vielleicht nicht ganz so perfekt leben. Und heute möchte ich da in diesem Kontext weitermachen. Heute geht es aber jetzt nur um das Reich Gottes. Wie verhält man sich im Reich Gottes? Und ich habe so die Überschrift, der Berufung würdig leben, mal so gegeben. Und es geht da um Epheser 4, die Verse 1 bis 16. Ich möchte mal den Predigttext lesen. Genau. Als ein Gefangener für den Herrn fordere ich euch deshalb auf, ein Leben zu führen, das eurer Berufung würdig ist. Denn ihr seid ja von Gott berufen worden. Seid freundlich und demütig, geduldig im Umgang miteinander. Ertragt einander voller Liebe. Bemüht euch im Geist eins zu sein, indem ihr untereinander Frieden haltet. Ihr sollt alle gemeinsam ein Leib sein, in einen Geist haben, weil ihr alle zu einer Hoffnung berufen seid. Es gibt nur einen Herrn, einen Glaube, eine Taufe. Und es gibt auch nur einen Gott und Vater, der über allem steht und durch alle und da über allen steht und durch alle lebt und in uns allen ist. Doch hat jeder von uns seinen Anteil an der Gabe geschenkt bekommen, so wie Christus sie uns geschenkt hat. Deshalb heißt es in der Schrift, er ist in die Höhe hinaufgestiegen und hat Gefangene mit sich geführt und den Menschen Gaben geschenkt. Dass er in die Höhe hinaufstieg, bedeutet aber auch, dass er vorher herabgekommen war. Er kam als Mensch auf die Erde. Er, der herabkam, ist derselbe, der über allen Himmeln hinaufstieg, damit er Herr über alles ist. Er ist der eine Apostel, er hat die einen als Apostel, die anderen als Propheten, wieder andere als Prediger und schließlich einige als Hirten und Lehrer eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten und die Gemeinde, den Leib Christi, zu stärken. Auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, sodass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind. Dann werden wir nicht länger wie Kinder sein und uns ständig von jeder fremden Meinung beeinflussen oder verunsichern lassen, nur weil geschickte Betrüger uns eine Lüge als Wahrheit hinstellen. Stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist. Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Soweit der Text. Ja, Paulus schreibt hier an die Gläubigen, und ich habe sogar festgestellt, dass es einen adventlichen Bezug hat, dieser Text. Das war mir bei der ersten Vorbereitung gar nicht so aufgefallen, aber jetzt, wo es heißt, lassen wir den zweiten oder den dritten Advent. Den dritten feiern wir schon. Ja, das geht rasend schnell, die Zeit. Ich staune auch immer wieder. Plötzlich steht Weihnachten vor der Tür und das neue Jahr schon wieder. Ja, da habe ich festgestellt, dass es auch einen adventlichen Aspekt hat, dieser Text. Könnt ihr mal aufpassen. Oder vielleicht habt ihr es auch schon gemerkt bei der Textlesung. Ja, Paulus schreibt hier, obwohl er in der Gefangenschaft ist, obwohl er wegen seinem Glauben eingesperrt ist, schreibt er, wir sollen unseren Glauben würdig leben. Vielleicht ist es ihm besonders deswegen jetzt aufgefallen, dass es wirklich immer wieder neue Entscheidungen fordert, dass wir bereit sein müssen, alles zu geben, auch wenn es Gefangenschaft, auch wenn es vielleicht Verachtung mit sich bringt. Und ich denke auch, das ist in Paulus bewusst geworden. Er schreibt nämlich bei den Korinthern, ihr seid mein Empfehlungsschreiben. Und wenn wir entsprechend gut sind, oder wenn die Korinther entsprechend sich gut verhalten, dann heißt es ja, der Paulus war ein richtig guter Apostel, der hat es richtig gut hingekriegt. Oder wenn das total chaotisch dort ist, denkt man, ja, der Paulus, der kriegt ja gar nichts auf die Reihe. Und ich denke, auch für unsere heutige Zeit übertragen, wenn der Wolfgang dann auf irgendeiner Ekklesia-Konferenz ist oder sonst irgendwo bei einem Treffen ist, wo er mit anderen Pastoren und anderen Leuten zusammenkommt und die Leute sagen, Mensch, in deiner Gemeinde ist ja was Tolles los, da geht es voran, da ist dies, da ist jenes vielleicht. Ich glaube, da würde er sich riesig drüber freuen. Und das wünsche ich uns, dass wir als Gemeinde vorangehen, dass da Dinge möglich werden, wo wir uns vielleicht vorher nicht möglich für möglich gehalten haben. Zum Beispiel auch, dass die Gaben sich entsprechend entfalten. Da gibt es so viel, aber da komme ich nachher noch kurz drauf. Er fordert die Epheser heraus und sagt, ihr sollt würdig leben. Und was heißt es? Das schreibt er dann ein Stück weiter. Seid freundlich und geduldig, demütig im Umgang miteinander. Ertragt einander voller Liebe. Bemüht euch im Geist eins zu sein, indem ihr untereinander Frieden haltet. Und wenn wir jetzt diese Dinge mal so ansehen, was er da anspricht, ich denke, da wird beim einen oder anderen doch so vielleicht das eine oder andere Licht aufgehen. Haben wir doch schon mal im anderen Zusammenhang gehört, wo Paulus darüber geschrieben hat. Und diese Eigenschaften können wir in Galater 5, Vers 22 und 23 lesen. Nämlich als die Früchte des Heiligen Geistes. Da schreibt Paulus, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er uns ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Nämlich Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nichts von davon steht im Widerspruch zum Gesetz. Und ich denke, das ist schon ein Stück weit die Antwort, wie können wir würdig leben? Das können wir nicht aus uns heraus, weil wir so gut sind, weil wir so stark sind, so diszipliniert sind, so perfekt sind. Keiner von uns ist perfekt. Und das macht uns irgendwo ein Stück weit, oder tröstet mich ein Stück weit, weil ich selber immer wieder merke, wie begrenzt ich bin und wie ich doch gar nicht dieser große Held bin, wo ich eigentlich meine, dass ich der wäre. Und dass ich immer wieder Fehler mache und dummerweise manchmal sind es oft immer die gleichen Fehler. Dass ich manchmal meine Gedanken nicht unter Kontrolle habe. Oder auch anderes. Oder dass ich manchmal so kleingläubig bin und denke, ja, wenn ich selber mein Leben in die Hand nehme, wenn ich selber bestimme, dann habe ich es viel besser, als wenn ich mich Gott unterordne. Und dann holt mich dann der Heilige Geist immer wieder ein und macht mir das dann deutlich und dann sage ich, okay, danke Herr, dass ich bei dir Vergebung finden kann. Dass ich dich um Verzeihung bitten kann, dass du mir hilfst, ja, mit all diesen Situationen in meinem Leben zurechtzukommen. Und die Herausforderung immer wieder neu anzunehmen und zu sagen, ja, Herr, mit dir werde ich das packen. Mit dir will ich das jetzt auch anpacken. Und dann ist es so, dass man dann plötzlich feststellt, wie der Heilige Geist uns dann Stück um Stück verändern kann. Die Früchte, von denen der Paulus schreibt, die sind ja sofort da. Wenn wir den Weinstock nehmen, als Beispiel, den auch der Johannes in seinem Evangelium immer wieder mal beschreibt, da ist es so, dass es ein Jahr braucht, bis die Frucht da ist. Oder vielmehr ein Dreivierteljahr. Und dann kann man die Frucht genießen. Vorher kann man das nicht. Und so ist es auch in unserem Leben, wenn ich geduldig sein will oder merke, mir fehlt es an Geduld. Dann kann man zwar beten, ja Herr, schenk mir bitte Geduld, aber bitte sofort. Aber das wird nicht funktionieren. Er wird uns dann bestimmt in Situationen hineinstellen, wo ich das dann lernen kann. Wo ich dann Stück um Stück dann plötzlich merke, wie der Heilige Geist mich verändert und das möglich macht, dass ich plötzlich geduldig sein kann. Dass ich nicht gleich immer ausraste und da ist jetzt ein Problem und oder da verletzt mich vielleicht jemand oder sonst irgendwas, je nachdem, wo du empfindlich bist. Nämlich Satan sucht uns immer die Stellen raus, wo wir selber empfindlich sind. Er greift uns nicht dort an, wo wir stark sind, sondern dort, wo wir empfindlich sind. Und wenn ich das merke, hier, da ist eine Stelle, wo ich empfindlich bin, dann können wir vielleicht einmal da aufpassen und dann auch gerade in solchen Situationen ganz bewusst darauf zu bauen, Herr, dass der Heilige Geist da uns hilft in dieser Situation. Es ist da so schön, in dem Evangelium heißt es einmal, da kommt einer zu Jesus und sagt, hilf meinem Kleinglauben oder meinem Unglauben. Wenn ich spüre, ich kann da nicht so vertrauen, wie ich es eigentlich vertrauen sollte, Gott, dann können wir auch da damit zu Gott kommen und sagen, hier habe ich eine Situation, ich schaffe das irgendwie nicht. Und dann zu erleben, wie dann der Heilige Geist plötzlich uns verändert und Raum in uns gewinnt. Denn er verändert uns nicht einfach so, sondern er wartet auf unser Okay. Er wartet darauf, bis wir selber Ja sagen. Ja, ich will, dass du mich veränderst. Ja, ich will dir in meinem Leben Raum geben, dass du wirken kannst. Und manchmal ist es so, dass wir erst sofort so zerbrechen müssen, weil wir unsere eigenen menschlichen Möglichkeiten nicht mehr ausreichen, um bestimmte Dinge zu erledigen oder zu machen. Und bei dem einen geht es früher und beim anderen geht es ein bisschen später. Je nachdem. Aber eins ist sicher, der Heilige Geist gibt nicht auf. Und wenn er uns zu irgendwas beruft, dann, und wenn wir gleich Ja sagen, dann bleibt der Ruf trotzdem bestehen. Und wenn es vielleicht Jahre später ist, wo ich diesem Ruf dann erst nachgehe. Er hat so viel Geduld. Ich möchte euch ermutigen, gerade in eurem Leben immer wieder das zu reflektieren und darüber nachzudenken, was läuft in meinem Leben gut, was läuft nicht so gut, wo habe ich Schwierigkeiten, wo kann ich das nicht umsetzen, was ich eigentlich umsetzen soll. Und es ist eure Entscheidung, dann gerade in solchen Situationen zu sagen, ja, Herr Jesus oder ja, Heiliger Geist oder himmlischer Vater, es ist egal, wen wir da ansprechen, mach du das möglich, dass das sich verändern kann, dass das besser wird. Oder auch wenn ich merke, ich sollte vielleicht mit dem einen oder anderen ein Gespräch führen, dass ich sage, dann hilf mir, dass ich Mut habe, da den ersten Schritt zu gehen. Und vielleicht mal bloß einen Termin auszumachen, zu sagen, ich komme bei dir vorbei und ich möchte mit dir über was sprechen. Und wenn der Termin mal feststeht, dann machen wir hoffentlich keinen Rückzug mehr. Also ich möchte euch ermutigen, wenn ihr seht in eurem Leben, das läuft alles nicht so, wie es laufen soll, ist es kein Problem. Es ist vielleicht für uns Menschen ein Problem, aber für Gott nicht. Der ist allmächtig. Aber er braucht immer wieder neu unser Ja, dass wir Ja sagen dazu. Und das ist nicht nur einmal, dass man einmal im Jesus Ja, zu Jesus Ja sagt, sondern es ist eigentlich so, dass wir es vielleicht sogar täglich machen sollten. Immer morgens, vielleicht wenn man aufsteht, wenn man vielleicht so viel klaren Verstand schon hat. Der eine heißt ja morgens topfit. Ist wunderbar, aber manche sind da morgens noch ein bisschen verschlafen und nicht so fit. Ist auch nicht so tragisch. Wenn ich dann im Laufe des Tages dann nachher sage, okay, jetzt habe ich die volle Aufmerksamkeit, jetzt will ich dir Zeit einräumen, Herr Jesus, ist es auch okay. Ich möchte euch Mut machen, wenn Paulus hier von so einer idealen Situation spricht und es in eurem Leben nicht so aussieht, dass ihr es trotzdem annimmt. Und ich denke, das ist auch ein Riesenproblem, denn er schreibt hier, wir sollen eines Sinnes sein und ja, Frieden untereinander haben. Manchmal ist es so, dass in manchen Gemeinden der Friede wie der römische Friede ist. Die Römer haben nämlich gesagt, es ist dann Frieden, wenn ich alle unterjocht habe. Wenn da kein Gegenspruch mehr kommt. Und wehe, da kommt noch ein Gegenspruch, der wird gleich niedergebügelt oder mit dem Schwert geregelt. Es ist so, und ich denke, Paulus hat es auch gemerkt oder auch gesehen, dass in den Gemeinden verschiedene Leute sind, mit verschiedener Prägung, mit auch verschiedenen Ansichten. Und es ist auch nicht das große Drama und das große Problem. Und ich denke, in unserer heutigen Zeit wird es noch viel schwieriger, weil sich die Zeit enorm schnell entwickelt. Und da wird es natürlich immer so sein, dass die Eltern und die Jüngeren manchmal vielleicht total andere Ansichten oder Verständnisse haben oder sagen, der Gottes müsste eigentlich so oder das andere oder anders ausgerichtet sein. Und das ist eine Zerreißprobe in unserer Gesellschaft. Aber ich denke, es ist auch unsere Chance, Gemeinde zu leben und zu sagen, ja, wir wollen das gemeinsam anpacken. Wir wollen gucken, dass jeder irgendwo ein Stück hat, wo er auftanken kann im Gottesdienst, wo er ja, sich wohlfühlt. Auch wenn das ein oder andere vielleicht nicht ganz so ist, wie ich denke, dass es ideal wäre. Sonst müssen wir Jugendgottesdienste machen, Gottesdienste für Familien und Gottesdienste vielleicht für die Eltern und für die Senioren. Aber ich denke, Gemeinde sollte schon gemischt sein, von jung bis alt. Und da heißt es immer wieder neu, die Herausforderung an jeden Einzelnen, den Frieden zu wahren. Vielleicht trotz all unserer unterschiedlichen Ansichten, den anderen stehen zu lassen und vielleicht auch zu versuchen, ihn zu verstehen, um miteinander zu arbeiten und nicht gegeneinander zu arbeiten. Und ich denke, das geht schon in den kleinsten Gruppen los, sei es vielleicht die Jugendgruppe oder die Ranger oder innerhalb einer Gemeinde, dass man da gut miteinander zusammenarbeitet. Aber ich denke, es geht auch noch weiter, wenn man jetzt so guckt. Hier in Laubheim haben wir ja einige Gemeinden. Wir haben eine katholische Kirche, eine evangelische Kirche, wir haben die Baptisten und vielleicht noch einen anderen Hauskreis von einer anderen Gemeinde oder Gruppierung. Und auch da ist es wieder das, dass wir untereinander Frieden halten sollten. dass wir einander gegenseitig stehen lassen und akzeptieren. Und ich finde das so klasse, wenn das funktioniert. Weil dann leben wir ein Stück von dem, was Jesus vorausgesagt hat. An der Liebe untereinander soll die Welt erkennen. Trotz all unserer Unterschiedlichkeit. Und das ist vielleicht auch gut so, weil ich denke, wir können so manchen Katholiken nicht abholen. Aber wenn die katholische Kirche ihren Job gut macht, dann kann sie die Leute abholen und weiterbringen in ihrem Glauben, in ihrem Verständnis oder in ihrer Beziehung zu Gott. Und genauso die Evangelischen oder die Baptisten. Und ich denke, spätestens im Himmel werden wir sehen, dass wir zusammengehören. Dass wir alle eine ganz große Familie sind. Ich denke, dieser Text ist nicht nur damals eine große Herausforderung, sondern auch heute. Dass wir uns bemühen sollen, im Geist eins zu sein. Trotz unserer unterschiedlichen Auffassung, trotz unserer unterschiedlichen Wahrnehmung. Und das Wichtigste ist einfach das, dass wir gemeinsam im Gespräch bleiben miteinander. Dass wenn das ein oder andere da ist, was unterschiedlich ist, dass wir das miteinander besprechen. Miteinander darüber sprechen. Und gucken, wie können wir in unserer Situation das Beste daraus machen. Und weiter heißt es ja im Text, dass Jesus jedem Einzelnen seinen Anteil an der Gnade gegeben hat. Und dass es alles zusammen harmonieren soll. Und ich finde das irgendwo klasse, dass Gott nicht so Supermans und Superwomen geschaffen hat. Dass nicht einer wirklich alles kann. Sondern, dass jeder Einzelne die Ergänzung des anderen braucht. Auch ein Wolfgang ist nicht perfekt. Oder ich, oder wer auch immer. Wir haben einen Teil, eine Begabung oder vielleicht auch mehrere Begabungen, spielt auch gar keine Rolle, wie viele es sind. Im Gegenteil, diejenigen, die wenig Begabungen haben, können sich eigentlich freuen, weil sie müssen nur über die paar wenigen oder für die ein, zwei Gaben, die sie haben, Rechenschaft ablegen. Wenn jemand 4 oder 5 Gaben oder Talente hat, dann muss er über die 4 oder 5 Talente dann Rechenschaft ablegen. Und Jesus wird ihn fragen, ja, warum hast du dies oder jenes nicht entsprechend eingesetzt? Und wir sind, merke ich, einfach immer so sehr von unserer wirtschaftlichen Umgebung getrimmt. Da heißt es Leistung, was bringst du, wie gut bist du, nur die Besten überleben. Und in der Gemeinde ist es eigentlich nicht so oder sollte es nicht so sein. Da ist jeder Einzelne wichtig, auch wenn er in seiner Art und seiner Beschränktheit beschränkt ist. Und ich freue mich manchmal auch über den Simeon, der manchmal so eine Begeisterung an den Tag legt. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass ich selber auch manchmal so eine Begeisterung an den Tag legen könnte. So einfach unbeschwert zu sagen, ja, ist egal, was um mich herum ist, ich freue mich jetzt an Jesus. Und ich gehe voll mit. Und ich glaube, da könnte jeder Einzelne irgendwo ein Stück weit sich was abschneiden. Und so ist es so, dass jeder Einzelne seine einzelnen Gaben und Fähigkeiten hat. Und wenn jeder seine Sachen einsetzt, dann gibt es ein schönes Rundes Rundes. Das greift er auch im Schluss von diesem Text nochmal auf, wo es heißt, durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Und dafür braucht es jeden Einzelnen von uns. Jeder Einzelne. Egal wer. Egal wie geschickt, wie gut gebildet oder auch nicht, wie talentiert oder auch weniger. Jeden Einzelnen braucht es. Und wenn der eine oder andere sich herausnimmt aus dieser Gemeinschaft und sagt, nö, ich mach nur, wir haben ja früher immer gesagt bei der Bundeswehr, Dienst nach Vorschrift, ich mach nicht mehr, sondern nur das, was unbedingt nötig ist. Sogar das Minimum, das ist wahrscheinlich im Reich Gottes nicht unbedingt gar das Beste. Sondern auch da zu sagen, ich gebe Vollgas. Ich setze mich ein. Ich setze auch vor allem, was es für uns hauptsächlich kostet, Zeit ein. Ich bin bereit, Zeit zu opfern für das, dass das Reich Gottes gebaut werden kann und das Reich Gottes vorankommt. Und mit Reich Gottes meine ich jetzt in erster Linie mal die Gemeinde. Ich denke, wir haben keine so großen übergemeindlichen Aufgaben, wobei das natürlich auch schön ist. Ich denke, manchmal ist es so, dass wir als Gemeinde nur ja, an die Kindergottesdienste vielleicht denken, an die Ranger oder sowas. Aber wenn die Gemeinde größer ist und auch wirklich auch gesellschaftliche Verpflichtungen annehmen kann, dass es sich vielleicht um Asylanten kümmert, vielleicht um irgendwelche anderen speziellen Gruppen, die Hilfe nötig haben, wo man dann hinauswirken kann in die Welt oder hineinwirken kann in die Stadt zum Beispiel. Und es ist, finde ich, toll, wenn wir nicht nur auf zu sagen, naja, wir kümmern uns um das Geistliche und das Mildtätige, da sind ja so viele andere Gruppen im Staat zuständig, da gibt's das Rote Kreuz, da gibt's dies, da gibt jenes, sondern wenn wir auch da die Berufung, die unsere Gemeinde hat, wahrnehmen und uns da einsetzen. Ja, und dann komme ich jetzt zu dem Teil, wo es ein bisschen adventlich ist. Da heißt es, dass Jesus hinaufgefahren ist in den Himmel. Sagt er logisch, wenn er hinaufgefahren ist, ist er auch vorher heruntergekommen. Ja. Und wir feiern das jetzt, dass wir 4 Adventssonntage haben, um uns darauf einzustimmen, dass Jesus auf diese Welt kam. Und dass wir uns diese Bedeutung des wirklich immer wieder wirklich vor Augen führen. Jesus kam nicht in toller Pracht und Herrlichkeit, er kam nicht irgendwo in einem Schloss zur Welt, sondern er kam in einem Stall, in einem erbärmlichen Stall zur Welt. Und das zeigt uns einfach, wie tief Jesus herunterkommen will, wie sehr jeder einzelne Mensch ihm wichtig ist. Selbst diejenigen, die in Situationen wie Slums leben. Oder vielleicht wie ein Penner auf der Straße, wo kein Obdach hat. Aber ich möchte da gar nicht so viel drüber verlieren. Vielleicht habt ihr ja schon die eine oder andere Adventspredigt gehört, die Tage. Jesus kommt und will uns, wie es auch in dem Text heißt, herausführen aus der Gefangenschaft. Und das ist, finde ich, auch so eine klasse Botschaft, die wir haben. Es gibt für Gott keine Begrenzung, außer die, die ich selber Gott stelle. Er zwingt uns nicht, himmlische Bürger zu werden. Er zwingt uns nicht, in seinem Reich mitzuarbeiten. Er würde sich riesig freuen über jeden Einzelnen, der seinen Teil dazu beiträgt, der sich rufen lässt und der sich dann auch gebrauchen lässt. Und dann heißt es weiter, und da können sich jetzt vielleicht diese normalen Gemeindemitglieder ein bisschen zurücklegen, weil da spricht er vor allem speziell diejenigen an, die Verantwortung tragen in der Gemeinde. Jesus hat die Welt ja auch verlassen und darauf warten wir ja, dass er wiederkommt. Und er hat es seinen Jüngern gesagt, ihr werdet ihn wiederkommen sehen, wie ihr ihn habt gehen sehen. Die sind jetzt gestorben, haben das jetzt nicht selber leiblich erlebt, aber ich denke, wir sind die Nachfolge dieser Apostel, die damals waren. Wir haben vielleicht die Chance, ich denke, die Chancen sind gar nicht schlecht, dass wir das erleben werden. Dass wir nicht sterben werden, sondern dass wir sehen werden, wie Jesus wiederkommt und uns abholt in sein himmlisches Reich. Dass wir dort dann ein richtig tolles Festmahl feiern dürfen, so ein Hochzeitsmahl. Wir hatten ja in der Gemeinde in den letzten Jahren einige Hochzeiten und das ist so richtig toll, wenn man dann zusammensitzt und ein tolles Essen hat, ein tolles Programm hat. Und einfach so richtig toll ist, man kann sich freuen. Und ich sage euch, die schönste Hochzeit, die wir hier auf Erden erleben, ist ein ganz, ganz schwacher Abglanz für dem, was wir erleben werden im Himmel. Da können wir uns richtig drauf freuen und richtig, ja, schon Vorfreude haben. So wie auf Weihnachten der eine oder andere sich freut auf die Geschenke. Und er nennt hier jetzt einige Berufungen. Zum Beispiel die Apostel. Manche meinen ja, die Apostel gab es nur ganz am Anfang der Zeit. Da gab es die Jünger Jesu, die Apostel sind, und vielleicht noch den Paulus. und den Petrus und so weiter. Aber es gibt auch heute noch das Amt des Apostels. Nur nennt man das meistens jetzt wahrscheinlich anders. In der katholischen Kirche würde man wahrscheinlich, das ist der Bischof, oder in der evangelischen. Einer, der eine übergemeindliche Aufgabe hat, der für mehrere Gemeinden zuständig ist, vielleicht für ganz viele Gemeinden. Ich denke, bei uns in unserem Verband wäre es so vielleicht der Bernd Scheven, den man so als Stück weit als Apostel sehen kann, der für die Ecclesia-Gemeinden zuständig ist oder der Leitungskreis dort. Dann nennt er weiter die Propheten, dann Prediger oder man könnte auch sagen Evangelisten oder ich möchte sogar noch ein Stück weiter sagen, auch Missionare. Auch das ist eine Berufung in diesem Bereich. Leute, die ganz speziell eine Berufung dafür haben, Menschen zu Jesus zu bringen. Die, ja, der ein oder andere wirklich gut kann. Wir hatten ja den Matthias Brandner da und ich glaube, er hat auch eure Herzen angesprochen, nicht nur meins. Und auch die Herzen von denjenigen, die wir dazu mit eingeladen haben. Er hat wirklich eine gute Gabe, Leute abzuholen, zu motivieren, Mut zu machen, ganze Entscheidungen mit Jesus zu treffen. Dann geht es noch weiter. Es gibt noch Hirten und Lehrer, ja, wie zum Beispiel die Ältesten, auch hier in der Gemeinde oder auch ein Wolfgang. Das sind so spezielle Berufungen, die Gott gegeben hat. Er hat noch weitere gegeben, aber auf die geht er jetzt hier in dem Text nicht ein. Aber ich denke, es ist auch ganz wichtig, wenn diejenigen, die hier genannt sind, ihr Leben wirklich so leben, wie sie es leben sollen, dann sind sie ein gutes Vorbild. Und wenn sie ein gutes Vorbild sind, denke ich, ist es leichter, ihnen nachzueifern und das genauso umzusetzen in eurem Leben. Und das schreibt er ja auch dann weiter. Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten. Und das ist das, was wichtig ist. Und dafür möchte ich euch auch immer wieder bitten, für diejenigen, die Verantwortung haben, egal ob das die Kindergottesdienstleiter sind, ob das die bei den Rangers sind, die Jugend oder auch die Ältesten hier in der Gemeinde, diejenigen, die Verantwortung tragen, vor allem die Pastoren und Pastorenfamilien, dass man für die betet, dass sie ja bewahrt werden, dass sie immer wieder genau die Erkenntnis haben, genau das ist jetzt Gottes Wille, das ist dran. Es ist so wichtig, dass die Gemeinde hinter ihren Verantwortlichen steht. Und dass sie auch bereit ist dann, wenn die Gemeinde vorangeht oder die Pastoren oder die Ältesten sagen, ja, wir müssen uns in die oder jene Richtung entwickeln oder weiterentwickeln, dass man mitgeht. Und wenn man vielleicht die eine oder andere Frage hat, ist es ja auch gar kein Problem, dann kann man das ja auch miteinander besprechen. Aber das Schlimmste wäre, wenn wir hinter dem Rücken derjenigen, die Verantwortung tragen, negativ reden. Also die Ältesten, diejenigen, die diese speziellen Aufgaben haben, sind ganz speziell herausgefordert, ihre Gemeinde, ihren Verantwortungsbereich, die Leute entsprechend zu fördern, entsprechend voranzubringen. Und es hat mich auch ganz doll wieder enorm angesprochen, als ich das so selber vorbereitet habe, dass ich gesehen habe, ja, das gilt ja auch mir. Und ich predige jetzt eigentlich nicht nur zu euch, sondern auch zu mir selber. Und ich möchte euch noch eins sagen. Auch die Ältesten, die Hirten, die Lehrer, die Prediger, die Apostel, die Propheten sind auch nur Menschen und machen Fehler. Aber wenn man einen Fehler macht, kann man ja, und da haben wir auch in der Bibel einige Sachen, wie wir das machen sollen, dass man erst unter vier Augen die Sache anspricht und dass man da miteinander redet. Und dass man versucht und guckt, wie können wir das eine oder andere Problem oder das, was da passiert ist, regeln. Und dass man auch nachsichtig ist miteinander. Wenn einer in eine neue Aufgabe zum Beispiel hineinkommt oder wenn einer ja anfängt, die Gaben, die Gott ihm geschenkt hat, einzusetzen. Keiner von uns ist perfekt. Und das ist der Unterschied vom Alten und zum Neuen Testament, dass im Alten Testament es viel eindrücklicher war, dass der Heilige Geist gesagt hat, du sollst jetzt genau das und das und das sagen. Eine Prophetie oder eine Weissagung. oder sonst was. Im Neuen Testament ist es so, dass Gott uns und unsere Persönlichkeiten mehr damit einbindet. Da kann es vielleicht sein, dass er nur uns einen Gedanke gibt und ich soll diesen Gedanken weitergeben mit meinen Worten, mit meiner eigenen Art. Aber es ist wie bei den Früchten, sie sind nicht sofort vollkommen, sondern wir müssen das lernen, wir müssen das erarbeiten ein Stück weit. Aber ich kann es nur, wenn ich anfange, es zu tun. Wenn ich an einen Tischler denke oder einen Maler, wenn der nie anfängt zu malen, wird er nie sich weiterentwickeln. Wenn ein Handwerker irgendein Handwerk macht, dann ist er nicht gleich wie ein Meister, sondern er muss sich auch langsam aber sicher das einüben, die Feinfühligkeit dafür zu bekommen und dann wird er Stück um Stück besser werden. Und das möchte ich euch auch ein Stück weit mitgeben, dass ihr das mitbedenkt. Ihr müsst nicht gleich sofort perfekt sein. Wichtig ist, loszugehen. Den Mut zu haben, loszugehen. Wir sind Gottes Werkzeuge und wir sollen uns gebrauchen lassen. Aber allermeistens natürlich diejenigen, die vorne dran stehen, die auch was bewegen können. Und deswegen ist es auch so, dass es so wichtig ist, dass sich da was tut und dass sich da was bewegt. Und dafür braucht es immer wieder auch Gebet. Und wenn diejenigen, die Verantwortung haben und erstens ihr Leben so leben, wie sie es leben sollen, also ein gutes Vorbild sind, und zweitens auch das, was Gott ihnen auf dem Weg mitgibt oder an Wegweisung, an Richtung, dann wird es eins eintreten, was Paulus hier schreibt. Auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, sodass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz mit Christus erfüllt sind. Und ich denke, das ist unser Ziel. Wenn ich mich auf diesen Weg begebe in der Beziehung mit Gott, dann ist der Glaube noch nicht perfekt. Dann ist auch noch nicht alles so super. Ich habe auch mal gedacht, als ich 20 war, jawohl, ich folge Jesus optimal nach. Einen besseren Nachfolger hat Jesus nicht, der 100% gibt. Ja, ja. Im jugendlichen Enthusiasmus ist das vielleicht gut so. Aber später hat mir dann Jesus hier und da oder der Heilige Geist das aufgezeigt, wo ich doch immer noch meinen eigenen Kopf habe, meinen eigenen Egoismus, wo ich dann immer wieder dann von auf der einen Seite oder auf der anderen Seite abgewichen bin. Aber ich habe es dann gelernt, Stück um Stück auch zu sagen, okay, Herr Jesus, ich bin nicht perfekt, aber ich will trotzdem das Beste machen, was du mir gegeben hast und das Beste daraus machen. Und wenn unser Glaube dann wächst, das ist wie das Senfkorn. Erst ist ein kleiner Same da, dann keimt dieser Same und dann entwickelt er sich. Und so darf auch euer Glaube sich entwickeln. Es ist nicht etwas, was dynamisch, was einfach schon mal da ist, sondern dass sich das ein dynamischer Prozess ist, der sich entwickelt. Und auf diesen Prozess kann es natürlich auch sein, dass es rückwärts geht. Dass ich nicht wachse, sondern schrumpfe. Und das hängt immer allein davon ab, wie viel Raum gebe ich dem Heiligen Geist in meinem Leben. Wie viel bin ich bereit, immer wieder neu weiterzugehen, wenn er mich auf den einen oder anderen Schritt führt. Bin ich bereit, weiterzugehen oder nicht? Oder bleibe ich vielleicht stehen? Aber wenn ich weitergehe, wird es so sein, dass ich das immer mehr feststellen und erfassen kann, was es heißt, an Gott festzuhalten. Und dann wird es so sein, dass wir in der Lehre fest werden. Wir haben ja einen sehr guten Lehrer hier in der Gemeinde, der uns viele gute Sachen gibt. Und wenn wir das beachten, dann werden wir fest. Und wenn dann irgendeiner kommt und sagt, ja, was weiß ich, wenn wir jetzt rechnen, was weiß ich, Jesus ist 7 vor Christus zum Beispiel geboren, er war ungefähr 30 Jahre alt, also war es ungefähr vielleicht 25 nach Christus, als Jesus gestorben ist. Wenn wir jetzt 2000 Jahre rechnen, dann ist vielleicht 2025 das Jahr, wo Jesus wiederkommt. Könnte sein, dass da irgendwelche Leute so anfangen zu rechnen. Aber da können wir uns beruhigt zurücklegen, denn unser Pastor hat gesagt, niemand weiß es. Steht ja auch in der Bibel. Und so manche andere Meinung. Ich bin manchmal geschockt, wenn ich manchmal höre, welche Irrlehren manchmal auch hier unterwegs sind. Ich denke, geht's noch? Wenn man nur halbwegs ein bisschen Verstand einschaltet, müssen wir doch merken, dass es total verkehrt ist. Aber ich merke dann immer wieder, das ist Machart, wo die Menschen was voranbringen wollen, mit einem menschlichen Möglichkeiten, mit einem menschlichen Fähigkeiten. Mein Erfolg in der Gemeinde heißt, das und das und das muss sein. Also schaffen wir irgendwie das, dass es so ist. Aber vielleicht ist es bei Jesus ganz anders. Und das ist immer wieder das, dass unsere menschlichen Maßstäbe und Fähigkeiten doch zu begrenzt sind. Und ich wünsche uns, dass wir das immer wieder neu erfahren und verstehen, was Jesus macht mit der Gemeinde hier, mit jedem Einzelnen von euch. Wo er euch hingestellt hat, was eure Kraft und eure Berufung ist, was eure Aufgabe ist. Und dass er die dann umsetzt. Ich möchte zusammenfassen. Jeder von uns ist berufen von Gott. Zum einen in die Beziehung zu ihm, dass wir Gottes Kinder sein dürfen, dass wir dieses himmlische Bürgerrecht haben, ohne irgendetwas dafür getan zu haben. Dieses Bürgerrecht haben wir oder können wir haben, ohne dass wir was dafür tun. Es ist geschenkt. Und alles, was ich jetzt tue, ist einfach das, dass ich mich gebrauchen lasse. Und das ist das Nächste. Er hat uns berufen, seine Mitarbeiter zu sein. An dem Ort, wo ihr seid. Sei es in einer ganz kleinen Aufgabe, vielleicht in der Familie, im Bekanntenkreis, an der Arbeitsstelle, vielleicht auch nur hier beim Putzdienst oder was auch immer. Oder auch eine herausragende Aufgabe, wo ihr einen Hauskreis vielleicht leiten könnt, wo ihr vielleicht bei den Rangern mitarbeitet oder da einen Teil dazu beitragt im Hauskreis oder wo auch immer. Oder dass vielleicht Gott eine größere Aufgabe für euch hat, dass ihr Ältester sein sollt in der Gemeinde, dass ihr Verantwortung tragen sollt oder dass ihr sogar eine Berufung habt, vollzeitlich für Gott zu arbeiten. Das ist prinzipiell ganz egal was. Jeder von uns ist berufen und jeder hat seinen Bereich, in dem er tätig sein soll. Und das ist das große Abenteuer, das immer mehr kennenzulernen und auch vielleicht zu sehen und zu erleben, wie sich das ausweitet. Dann das nächste ist, wir sollen eine tadellose Lebensweise haben. Es ist nicht egal, wie wir leben. Jeder Einzelne trägt in der Gemeinde dazu bei, was sie für einen Ruf hat. Und die Leute sehen uns an in unserem Alltag, was wir alles machen und schließen dadurch zurück auf die Gemeinde, auf Gott. Wenn wir uns gut verhalten, dann ist es ein sehr gutes Beispiel oder sehr gutes Zeugnis. Dann sind wir ein toller Brief, wie Paulus auch mal schreibt, wir sind ein Brief Christi. Und deswegen möchte ich euch herausfordern, auch in eurem alltäglichen Leben Gottes Maßstäbe und Prinzipien anzuwenden. Vielleicht auch den einen oder anderen Nachteil in Kauf zu nehmen. Dass ihr wirklich ehrlich seid, dass ihr wahrhaftig seid. Und das wird alles möglich, indem wir gute Leiter haben, die uns ein gutes Vorbild sind. Und dafür dürfen wir auch immer wieder neu beten. Dass wir dranbleiben, sie immer wieder vor Gottes Thron tragen und sie tragen, gerade auch in schwierigen Zeiten. Und schlussendlich, wir sollen Christus immer ähnlicher werden. Je mehr ich mich in der Heiligung, in der Beziehung zu Gott wachse, umso mehr wird Jesus in uns Gestalt gewinnen. Werden die Leute an uns erkennen, wie gut wirklich Jesus ist. Denn er selber ist ja nicht hier, sondern er hat uns berufen, seine Mitarbeiter, seine Botschafter zu sein, seine Vertreter. Und das ist jeder Einzelne von uns. Und dazu wünsche ich uns Gottes Gnade. Amen. Ich bete noch mit uns. Danke, Herr Jesus, dass du die Latte für unser Leben sehr hoch hängst. So hoch, dass wir es mit unseren eigenen menschlichen Möglichkeiten gar nicht schaffen können. Aber ich danke dir, Herr, dass du uns deinen Geist gegeben hast, der in uns das bewirken kann, dass wir das schaffen können. Dass wir wirklich über Mauern springen können. Dass wir wirklich Dinge in unserem Leben bewegen können und in unserem Umfeld, die wir selber nicht schaffen können. Und ich danke dir, Herr, dass wir das immer wieder neu erfahren und erfassen dürfen, dass du uns dabei hilfst, dass du mit uns gehst, dass du uns immer wieder neu herausforderst und uns immer wieder neu fragst, willst du oder willst du nicht? Und ich möchte dich einfach bitten, Herr, dass du uns immer wieder neu Kraft gibst, Mut zu haben, Schritte zu wagen, voranzugehen. Und es ist mein größter Wunsch, Herr, dass du uns immer mehr veränderst, dass wir dir ähnlicher werden und dass die Welt, ja, dich kennenlernt. Durch uns, durch jeden Einzelnen von uns. Und dass wir den Teil, die Aufgabe, die du uns zugedacht hast, dass wir die ausfüllen. Und dass wir ein rechtschaffenes Leben führen. Vor dir. Amen.